Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Das Berliner Theatertreffen hat eine neue Leiterin. Warum das Führungskollektiv nicht die erhoffte Erneuerung zum Guten gebracht hat, darüber sprechen wir gleich mit Matthias Pees, dem Intendanten der Berliner Festspiele. Das Deutsche Fotoinstitut hat endlich einen Standort. Es soll in Düsseldorf beheimatet werden. Was aber ansonsten noch alles zu klären ist, darüber muss erst eine Gründungskommission beraten. Und die wurde heute vorgestellt. Und Kritik an Neustart Kultur. Der Bundesrechnungshof hat einen Bericht zum Corona-Hilfsprogramm für Medien- und Kulturschaffende angefertigt, den wir uns schon angesehen haben. Und wir erinnern auch an den Briten, der mit deutschen Schlagern riesige Erfolge feiern konnte, an Roger Whittaker, der jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Vier junge Frauen mit internationaler Theatererfahrung und überwiegend osteuropäischer Herkunft. Das war schon eine Neuigkeit, als der noch ziemlich frische Intendant der Berliner Festspiele Matthias Pees der Leitung des altehrwürdigen Berliner Theatertreffens diese Frischzellenkur verpasst hat. Aber irgendwie lief es offenbar nicht wirklich rund, denn das neue Leitungsteam war nur noch zu dritt, als das von ihm verantwortete erste Theatertreffen in diesem Frühjahr über die Bühne ging. Und jetzt ist auch für dieses Dreierteam Schluss. Heute gaben die Berliner Festspiele bekannt, dass das Theatertreffen eine neue Leitung hat. Die Österreicherin Nora Hertlein-Hull wird übernehmen. Also weg vom Kollektiv, zurück zum Modell einer allein verantwortlichen Führungskraft. Gerade hat die Berlinale so entschieden, jetzt auch das Theatertreffen. Und über die Gründe möchte ich jetzt mit Matthias Pees, dem Intendanten der Berliner Festspiele, sprechen. Hallo, guten Abend, Herr Pees.
Guten Abend, Frau Gerg.
War denn dieser Versuch, da so eine kollektive Theatertreffenleitung zu installieren, ein Fehler?
Nun, auf jeden Fall hat sich herausgestellt, dass mit diesem Versuch wir alle gemeinsam und sicher auch ich als Intendant das Theatertreffen überfordert habe, dahingehend, dass ich vielleicht zu viel an einer Stelle wollte, nämlich dieses Theatertreffen, das ja im Kern aus 10 von einer KritikerInnen-Jury über ein ganzes Jahr lang ausgewählten Inszenierungen, bemerkenswerten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum besteht, um Impulse und auch künstlerische Beiträge aus Mittel- und Osteuropa, aus dem nicht deutschsprachigen Mittel- und Osteuropa zu erweitern, aufgrund der großen Nähe zu den Theaterästhetiken und auch den Theaterorganisationsformen, die es da gibt. Und da sind wir mit diesem 2,5-wöchigen, sehr intensiven, also ohnehin schon immer sehr intensiven und dichten Festival des Theatertreffens an Grenzen gestoßen, die, ja, ich würde sagen, bisschen den Eindruck erweckt haben, als würden wir hier nicht erweitern und ergänzen wollen, sondern als würden wir hier eine Opposition zu dem deutschsprachigen Theater gehen wollen, als würde ein Parallelfestival veranstaltet werden gegen das Kernprogramm des Theatertreffens. Das war natürlich nicht unsere Absicht, aber wir haben dann lange nach dem Theatertreffen in den darauf folgenden Monaten darüber nachgedacht, das analysiert, was da passiert ist, wie das passiert ist und beschlossen, dass es mehr Sinn macht, solche zusätzlichen Impulse in anderen Formaten und Programmmodulen der Berliner Festspiele im Laufe des Jahres zu verankern und dort nach diesem Blickwechsel und diesem Perspektivwechsel zu suchen.
Also es gab ja auch ziemlich Kritik am diesjährigen Theatertreffen, da wäre zu viel Aktivismus statt Theater zu sehen gewesen. Lag das denn jetzt an der Besetzung dieses Leitungsteams oder daran, dass es gar kein schlüssiges Konzept gab für so ein verändertes Konzept?
Also ich glaube, dass natürlich diese Personalentscheidung, die ich damals getroffen habe mit der Besetzung des Theatertreffens durch 4, ursprünglich waren es ja 4, ja, Fachfrauen, Fachleute aus dem mittel- und osteuropäischen Raum, die durchaus in verschiedensten Bereichen des Theater- und Festivalbetriebs Kenntnisse hatten, also nicht nur im kuratorischen, sondern auch im organisatorischen, im administrativen Bereich, dass damit natürlich diese Konzepterweiterung eng verbunden war. Und das war auch der Grund für die Entscheidung, jetzt zu sagen, in dem Moment, wo wir im Theatertreffen uns in Zukunft wieder stärker auf das Kernprogramm mit den Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum konzentrieren wollen, wo wir diese neuen Aspekte aus mittel- und osteuropäischem Theaterschaffen in andere Bereiche verschieben wollen, dass das dann auch keinen Sinn mehr macht in dieser Konstellation mit dieser Teamleitung, die für diese Themen und Fragestellungen ja steht, weiterzuarbeiten.
Ja, glauben Sie denn, dass das Theatertreffen Schaden genommen hat durch diesen Exkurs in sowas anderes auszuprobieren, was dann nicht geklappt hat?
Also ich hoffe, dass das natürlich langfristig keinen Schaden genommen hat. Das Theatertreffen ist ja auch schon durch einiges dick und dünn gegangen. Und auch die Fragestellungen, die Sie gerade erwähnt haben, ist es zu viel Aktivismus, ist es zu viel Politik und zu wenig Kunst, die begleiten das Theatertreffen ja auch unabhängig von der Frage, welchen geografisch, kulturellen oder politischen Raum es sozusagen bespielt, schon immer. Ne? Es gibt Auswahlen in einigen Jahren, das kann ich gut erinnern, also wo das auch im zentralen Kernprogramm kritisiert und diskutiert wurde, ob da die Stücke jetzt nur noch quasi nach ihrer jeweiligen ideologischen Ausrichtung und nicht mehr nach ihren ästhetischen Qualitäten ausgewählt werden oder nicht. Das finde ich, ist, glaube ich, eine immanente und ich glaube auch wichtige Debatte, auf die es auch gar keine richtige Antwort gibt, sondern nur eine Balance, die wir finden können. Und deswegen denke ich, dass wir also an dieser Stelle in einem schrecklichen tiefen Tal befinden, aus dem man nicht wieder rauskommen kann, sondern in einer lebendigen und notwendigen Auseinandersetzung darüber, wofür das Theater als Ganzes und das Theatertreffen ganz speziell als ja wirklich sichtbarste und ja zentralste Plattform dieses Theaterschaffens, zumindest hier im deutschsprachigen Raum, steht.
Aber es ist ja nicht unbedingt verkehrt, wenn man so altbewährte Sachen, eben wie auch ein Theatertreffen, mal überdenkt. Also muss denn da auch mal ein neues Konzept her, was ja eigentlich angedacht war, wahrscheinlich mit diesem neuen Team? Oder ist das Alte eigentlich, ja, dass man da die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen einlädt, noch richtig gut oder ist das überholt?
Naja, also ich glaube, dass das Konzept des Theatertreffens mit den 10 bemerkenswerten Stücken, das ist ja gar nicht so sehr in Frage gestellt worden, auch nicht durch das zurückliegende neue Konzept oder die Theatertreffen-Teamleitung, die wir hatten. Im Theatertreffen geht es ja ganz oft vor allen Dingen um die Frage, wie ist denn das Programm drumherum? Wie vermittelt man eigentlich diese bemerkenswerten Inszenierungen oder die Bemerkenswerthaftigkeit dieser Inszenierung? Wie kann man sie auch diskutieren und in Frage stellen? Welche Formen von Debatten und Diskursen sind in diesen Inszenierungen versteckt oder ganz offen? Liegen sie zutage? Und in welcher Weise greift das Rahmenprogramm des Theatertreffens diese Fragestellungen auf, diesen Frame des Theatertreffens? Um den geht es, glaube ich, schon sehr viel länger als jetzt nur im letzten Jahr und mit der neuen Teamleitung, sondern wenn Sie an die vergangenen 10 Jahre denken, was dort im Theatertreffen passiert ist, welche Öffnungen es gab in Richtung der freien Szene, die Einführung der Frauenquote, die starken, großen Debatten über die Machtstrukturen im Theater, all das wurde im Theatertreffen und zentral auch im Rahmenprogramm des Theatertreffens thematisiert. Zuletzt hatten wir die Debatte, welche Rolle spielen die dramatischen Autoren, wie kann man den Stückemarkt weiterentwickeln oder durch neue Formate ersetzen. Also hier war immer sehr viel Bewegung drin und die bleibt auch drin.
Jetzt haben Sie eine neue Leiterin, die Österreicherin Nora Hertlein-Hull, eine Theaterfrau, die auf vielen Gebieten schon Erfahrungen hat. Was qualifiziert sie denn für diese Aufgabe, die sie jetzt vor sich hat?
Ja, ich denke wirklich ziemlich vieles. Nora Hertlein-Hall ist ja im Moment die Leiterin der Lessing-Tage am Hamburger Thalia Theater, arbeitet dort auch als Referentin für Internationales in der Geschäftsleitung und kennt deswegen einerseits das Stadt- und Staatstheater aus dem FF und andererseits ist sie eben auch eine erfahrene Festivalmacherin, die sowohl im operativen als auch im kuratorischen Teil von Festivals viel Erfahrung gesammelt hat. Sie ist selbst lange Zeit auch Produktionsleiterin von Projekten gewesen, die ganz stark die internationale freie Szene, Gruppen wie Nature Theatre of Oklahoma oder Vegard Wing und Inge Müller, quasi an den Stadttheatern und Staatstheatern im deutschsprachigen Raum angedockt hat und dort also für ganz viel Vermittlung gesorgt hat. Und das ist etwas, was, glaube ich, sowohl ja eine ganz intime Kenntnis der Abläufe und Anforderungen aus dem Stadt- und Staatstheaterbetrieb einerseits, aber andererseits auch eine internationale Strahlkraft und Vernetzung gewährleistet.
Matthias Pees, der Intendant der Berliner Festspiele. Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute.
Dankeschön.
Endlos lange ging es hin und her, ob Essen oder Düsseldorf der bessere Standort für das Deutsche Fotoinstitut wäre, in dem ja das fotografische Erbe Deutschlands erforscht, vermittelt und bewahrt werden soll. Schon 2019 war es von der damaligen Kulturstaatsministerin Monika Grütters initiiert worden. Dann wurde ewig beraten, was dort eigentlich genau passieren soll und vor allem, wer es finanziert und wo es seinen Sitz haben soll. Dann fiel die Entscheidung und heute hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Düsseldorf bei einer Pressekonferenz die Gründungskommission für das Deutsche Fotoinstitut vorgestellt und Stefan Koldehoff war für uns dabei. Herr Koldehoff, ist das denn jetzt wirklich geklärt? Also sind die Querelen um den Standort jetzt vom Tisch oder könnte es am Ende doch noch essen werden?
Also das wenigstens ist jetzt geklärt, wenigstens einer von vielen offenen Punkten. Das steht jetzt fest. Es ist eine nicht unumstrittene Entscheidung, weil es ja zwei Fachgutachten, die Monika Grütters noch in Auftrag gegeben hat, die sich eindeutig für Essen ausgesprochen haben. Und man versteckt sich jetzt so ein bisschen in der Begründung der Entscheidung, warum es denn trotzdem Düsseldorf wird, dahinter, dass angeblich der Haushaltsausschuss des Bundestages Mittel freigegeben hat, nur wenn das Ganze in Düsseldorf entsteht.
Aha. Jetzt haben Sie heute diese Gründungskommission dort kennengelernt. Wer gehört denn dazu und was müssen die eigentlich noch alles machen?
Also es sind 5 Menschen, die aus Museen kommen, unter anderem Susanne Gensheimer, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Peter Gorsch, Lüther Volkwang-Museum, Felix Krämer, Museum Kunstpalast, dann aber auch Inka Schube, eine reine Fotokuratorin. Es ist ein Restaurator dabei, es ist der Vorsitzende eines kleinen Vereins in Düsseldorf, der sich seit langem für den Standort dort einsetzt, aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen mit in dieser Gründungskommission. Ja, und was soll sie machen? Wenn man mal genau zugehört hat, was heute Claudia Roth und die nordrhein-westfälische Kulturministerin Ina Brandt gesagt haben, dann eigentlich alles. Sie sollen sich Gedanken machen über ein Konzept, beziehungsweise sie sollen es präzisieren. Sie sollen einen Standort finden. Sie sollen, so hieß es auf Nachfrage, möglichst auch noch die Lösung dafür finden, dass das Geld bisher nicht reicht. Also im Grunde genommen gibt es kaum was, was diesem Gremium jetzt nicht auf den Schultern lastet.
Und könnte man da vermuten, dass wenn da noch so viel inhaltlich zu klären ist, dass dann eigentlich auch erst entschieden werden kann, wo das genau dann auch in Düsseldorf sein muss, was so ein Gebäude überhaupt leisten können muss?
Naja, der Oberbürgermeister von Düsseldorf hat heute ein bisschen blumig gesagt, eine Stadt wie Düsseldorf hat ganz viele potenzielle Standorte, aber da steckt natürlich nichts anderes hinter, als man hat noch keinen konkreten. Es gab ja ein paar Überlegungen, es ist immer noch im Gespräch, das Gelände rund ums Kunstmuseum am Ehrenhof, das ist allerdings unmittelbar in Rheinnähe, da gibt es auch Stimmen, die sagen, na, ob das so sicher ist mit unterirdischen Räumen und Depots, das muss man auch noch mal prüfen. Dann war zwischenzeitlich mal das Stadtmuseum im Gespräch, ist ja schließlich auch ein Museum, wo das dann allerdings hin soll und ob die Räume dort für Fotografie geeignet sind, einschließlich Kühlräumen und so weiter. Das war, glaube ich, auch nicht ganz durchdacht. Also man weiß noch nicht, wo in Düsseldorf das sein wird. Anders als in Essen, da wäre konkret ein Grundstück auf dem Gebiet der Zeche Zollverein angeboten worden.
Sie haben ja gesagt, dass da auch inhaltlich noch viel zu tun ist. Und da wurde ja schon immer auch mal angemerkt oder kritisiert, dass bis jetzt noch gar keine Rede war von der ostdeutschen Fotografie in Bezug auf dieses Deutsche Fotoinstitut. Wurde das heute auch angesprochen, war das Thema?
Das ist im Nachfeld. Es gab mal erst Statements, in denen sich eigentlich alle von Claudia Roth über NRW, über die Stadt Düsseldorf wunderbar einig waren, dass man jetzt gemeinsam mit vereinten Kräften dieses Institut zu einem Erfolg machen müsste. Und danach kamen dann die kritischen Fragen und eine bezog sich tatsächlich auch auf die ostdeutsche Fotografie. Das hatte ja schon die Deutsche Gesellschaft für Fotografie bei ihrer Jahrestagung angemahnt. Und da hieß es dann so ein bisschen lapidar, naja, Inka Schube käme ja schließlich aus dem Osten und damit sei das dann auch repräsentiert. Das ist aber natürlich keine befriedigende Antwort, wenn Sie an die großen Fotoinstitutionen, angefangen bei der Deutschen Fotothek, denken, dann hätten die eigentlich auch Sitz und Stimme in diesem Gremium haben sollen, denn es wird ja kein westdeutsches Fotoinstitut, sondern ein deutsches Fotoinstitut.
Also da ist noch reichlich Diskussionsstoff. Wie sieht es denn eigentlich mit den Finanzen aus? Hat man dazu was gehört? Gibt es da irgendeine Obergrenze?
Nee, das auch nicht. Man ist sich nur, glaube ich, inzwischen insgesamt einig, dass diese 40 plus x Millionen, die der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages mal bewilligt hat, dass die hinten und vorne nicht reichen werden, schon gar nicht für einen laufenden Betrieb, geschweige denn Ankäufe und Personal und, und. Da gab es aber heute auch keine konkreten Aussagen, weder vom Land, ob man da noch aufstocken will, noch von der Stadt Düsseldorf. Da auch wieder nur die etwas unbefriedigende Antwort. Auch darum muss sich das jetzt neu gegründete Gremium kümmern, die Gründungskommission.
Das klingt jetzt auch so ein bisschen diffus, was Sie erzählt haben von dieser Präsentation heute. Man könnte sich vorstellen, das geht gerade so zäh weiter, wie es die ganze Zeit schon war.
Also es gibt sogar Stimmen, die sagen, na, ob es überhaupt jemals gegründet und gebaut und errichtet werden soll, das ist noch nicht ganz klar. Und dahinter steckt, dass es eine Reihe von Fotografinnen und Fotografen gibt, die sagen, also das dauert jetzt schon so lange, wir orientieren uns jetzt anderweitig. Und die haben tatsächlich schon bestehende Institute und Museen angesprochen, haben ihre Vorlässe dorthin gegeben oder Nachlässe dorthin versprochen. Auch prominente Fotografinnen und Fotografen. Diese Häuser, die es schon gibt, haben das natürlich auch dankend angenommen. Also auch da sind Fragen offen. Und eins aber, das hat wenigstens, das war eine der ganz wenigen konkreten Aussagen heute, NRW-Kulturministerin Ina Brandt gesagt, gibt ja immer noch den Streit, soll es denn nun ein Fotomuseum werden? Nein, das soll es nicht. Es soll ein Ort der Forschung und der Bewahrung und der Aufarbeitung werden.
Stefan Koldor, vielen Dank für dieses Gespräch zum aktuellen Stand des Deutschen Fotoinstituts. Und wie das weitergeht, das werden wir natürlich im Blick behalten. Dankeschön.
Gerne.
Ein Fischer mit leuchtend rotem Hemd, eine Giraffe oder auch die Schauspielerin Margarita auf freiem Feld. Niko Pirosmani hat sein Heimatland Georgien an der Schwelle zur Moderne gemalt. Der georgische Künstler gilt als ein rätselhafter Einzelgänger. Ähnlich wie bei Vincent van Gogh oder Marc Chagall wurden seine Werke von den Menschen auf der Straße genauso bewundert und geliebt wie von seinen Avantgarde-Kollegen. Jetzt zeigt die Fondation Bayerler in Rien bei Basel mit rund 50 seiner Bilder die größte Ausstellung seiner Kunst in Europa. Katrin Hondl hat sie sich schon angesehen.
In Georgien schmücken seine Werke sogar Geldscheine. International aber ist der Künstler Niko Pirosmani noch immer wenig bekannt. Überhaupt gibt es nur wenige gesicherte Fakten über das Leben dieses georgischen Malers. Geboren irgendwann 1862, gestorben 1918 in großer Armut und Einsamkeit. Ein Grab gibt es nicht. Dafür aber immensen Nachruhm. Pirosmani ist legendenumwoben wie kaum ein anderer Künstler, sagt Daniel Baumann, Kurator der Ausstellung in der Fondation Bayerler.
Er war berühmt im Osten. Also östlich vom Eisernen Vorhang war das eine bekannte Figur, schon in Georgien eine Legende. Dann gab es Ausstellungen in der Sowjetunion und in den Bruderstaaten. Und ein weiterer Hinweis auf die Popularität ist, 1982 hat Alla Pugacheva, eine Sängerin, russische Sängerin, ein Lied eingesungen, das basiert auf einer Geschichte von Pirosmani. Bis heute alle kennen das, es ist 1 Million Roses, Rosen.
Eine Million Rosen soll Pirosmani einst gekauft haben, um sie der französischen Sängerin und Schauspielerin Marguerite de Sèvres zu schenken. Dafür habe er all sein Hab und Gut verkauft, so die Legende. Sicher ist nur, er malte sie. Die Schauspielerin Margarita ist eines von 50 Pirosmani-Gemälden aus dem Georgischen Nationalmuseum, die jetzt in Basel zu entdecken sind. Als puppenähnliche Lichtgestalt malte Pirosmani seine Angebetete. Weiße Haut, weißes Tanzkleid, in der linken Hand ein weißer Blumenstrauß. Eine bildfüllende, surreal wirkende Figur, die uns aus großen, freundlichen Augen direkt anschaut. Würdevoll wie eine Ikone. So blicken sie alle auf Pirosmanis Bildern. Ein Fischer im roten Hemd mit einem Hut, der an einen Heiligenschein erinnert. Ein bärtiger Hausmeister und ein schwer bepacktes Kamel. Ein Hirsch, eine Giraffe, genauso wie die Menschen auf dem Bild mit dem Titel »Kinderloser Millionär und arme Frau mit Kindern«.
Er malt die Armen, er malt die Reichen, er malt die Edlen, er malt die Frauen, er malt die Tiere und er malt sie alle mit dem gleichen Respekt.
Und Pirosmani malte unglaublich effizient, meistens auf schwarzem Wachstuch, das er wie Farbe nutzt. Für starke Kontraste, wie beim weißen Kleid der Margarita oder dem roten Hemd des Fischers. Und oft wird der schwarze Hintergrund auch zum Vordergrund, wenn die Menschen schwarze Kleidung tragen.
Aber die schwarze Hose und das schwarze Hemd ist nicht gemalt. Das ist der Hintergrund. Das ist die Grundierung. Das heißt, diese Figuren sind zwischen zwei Welten. Die sind zwischen Vordergrund und Hintergrund. Wenn man das mal gesehen hat, dann merkt man, das ist schon eine ganz spezielle Malerei.
Malerei, die zunächst nicht für die Kunstwelt bestimmt war. Der Autodidakt Pirosmani verkaufte seine Bilder meist an Tavernen. Dort wurden sie von russischen Avantgarde-Künstlern entdeckt und schon 1913 in Moskau zusammen mit Werken von Kasimir Malevich und Marc Chagall ausgestellt. Sagenhafte 110 Jahre später gibt es nun in Basel die seltene Gelegenheit, den mysteriösen Meister der georgischen Moderne neu zu entdecken.
Katrin Hondl war das über die Ausstellung mit Werken von Nico Pirosmani in der Fondation Bayerler und dort zu sehen bis zum 28. Januar.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Bettina Ritter.
Die polnische Regisseurin Agnieszka Holland bekommt nach den Attacken des polnischen Justizministers nun auch Unterstützung von dem Zusammenschluss der europäischen Filmemacher, der Federation of European Screen Directors. In einem Schreiben heißt es, man stünde geschlossen hinter Holland. Deren Flüchtlingsdrama Grüne Grenze spielt an der polnisch-belarussischen Grenze und gewann bei den Filmfestspielen in Venedig den Spezialpreis der Jury. Der weit rechts stehende polnische Justizminister verglich daraufhin Hollands Film mit der polenfeindlichen Propaganda der Nazis. Das in Schwarz-Weiß gehaltene Drama zeigt das Schicksal einer Familie aus Syrien, die über Belarus in die EU flüchten will. Ihre Erlebnisse werden mit den Geschichten eines jungen polnischen Grenzkontrolleurs und einer Gruppe polnischer Aktivisten verknüpft. Das UNESCO-Weltkulturerbe hat wieder einen Neuzugang bekommen. Die Saazer Hopfenlandschaft in Tschechien ist in die Liste der zu schützenden Stätten aufgenommen worden. Die Entscheidung für die Hopfenlandschaft fiel auf der laufenden Welterbesitzung in Saudi-Arabien. Marianne Allweis.
Der Hopfen aus Žatec, dem früher deutsch geprägten Saaz, ist es, der dem tschechischen Pilz seine bitterherbe Note verleiht. Der Saazer Rothopfen hat eine mehr als 700 Jahre lange Tradition und wird auch international zunehmend nachgefragt und bis nach Japan exportiert. Der Anbau des Hopfens, des grünen Goldes, ist untrennbar mit der tschechischen Kultur verbunden, freut sich Kulturminister Martin Baxa. Er hofft nun auf Impulse für die Denkmalpflege und den Tourismus in Nordwestböhmen.
Vor dem tschechischen Hopfen waren bereits die persischen Karawansereien im Iran und die jüdisch-mittelalterlichen Stätten in Erfurt neu in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen worden. Die US-Popmusikerin Katy Perry hat die Rechte an ihren Hit-Alben an die Firma Litmus Music verkauft. Der Deal umfasse die Rechte für 5 Alben, darunter One of the Boys und Smile aus den Jahren 2008 bis 2020, teilte die Firma mit. Der Käufer machte keine Angaben zu den finanziellen Details. Mehrere US-Medien berichteten, der Wert des Deals werde auf rund 225 Millionen US-Dollar geschätzt. Die gebürtige Kalifornierin gehört seit vielen Jahren zu den Bestverdienern im Pop. Mit Hits wie California Girls oder Firework stieg sie zum Pop-Superstar auf. Der Kinosommer 2023 war der stärkste seit 2017. Das meldet Spiegel Online unter Berufung auf Zahlen des Marktforschungsinstituts Comscore. Treiber des Erfolgs waren die beiden Blockbuster Barbie und Oppenheimer, die zusammen auf über mehr als 9 Millionen Zuschauer kamen. Auch der deutsche Film Reragu Rendezvous war mit knapp 1,4 Millionen Zuschauern der erfolgreichste der Eberhofer-Reihe.
Mit seinem Bart, der Brille und dem Jackett wirkte er immer ein bisschen wie der nette Herr von nebenan. Der Brite Roger Whittaker, der in den 70er und 80er Jahren in den deutschen Hitparaden und Charts riesige Erfolge hatte. 25 Alben hat er allein in Deutschland veröffentlicht und das, obwohl er zwar Deutsch singen, es aber nicht wirklich sprechen konnte. Jetzt ist Roger Whittaker im Alter von 87 Jahren gestorben und London-Korrespondent Christoph Prössel erinnert an ihn.
Roger Whittaker wurde 1936 geboren in Kenia. Seine Eltern waren Briten und dorthin ausgewandert. In einem BBC-Interview erinnerte sich Roger Whittaker an eine wunderbare Kindheit.
While I was growing up, I realized I had a very privileged and wonderful life. And I drove tractors on a 100,000 acre wheat farm. Can you believe that?
Ich durfte auf einer riesigen Farm Traktor fahren. Können Sie sich das vorstellen? Erzählte er begeistert dem Moderator. Und schon bald merkte Roger Whittaker, wie sehr er die Musik liebt. Ich habe afrikanische Instrumente gespielt, habe afrikanische Volksmusik kennengelernt und die amerikanische Country-Musik. Zunächst studierte Roger Whittaker Medizin an der Universität Kapstadt, brach dann jedoch ab. Er wollte Lehrer werden, studierte Biochemie und Zoologie an einer Universität in Wales. Schon während des Studiums machte er Musik, trat in Musikclubs auf. Sein erster großer Erfolg, Durham Town. Weitere erfolgreiche Aufnahmen folgten. Aufgrund seiner Popularität in Deutschland nahm der Brite Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre viele Songs in deutscher Sprache auf. Weil er nicht wirklich Deutsch sprach, behalf er sich mit Lautschrift. Die Umlaute machten ihm allerdings zu schaffen. Das schlimmste deutsche Wort ist Zärtlichkeit, scherzte er 2012 in einem Interview mit der Bild am Sonntag. Er war zu Gast in unzähligen Musiksendungen mit großer Freude. Die Deutschen mögen die Kraft der Musik, den Spaß, die singen mit, die lachen, ein großartiges Publikum. Whittaker war von 1964 an mit Natalie O'Brien verheiratet. Er hinterlässt 5 Kinder. 2011 verlegte er seinen Wohnsitz von Irland nach Südfrankreich. Anfang September erlitt er einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte.
Christoph Prössl erinnerte an den Sänger Roger Whittaker, der im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Neustart Kultur hieß das Corona-Hilfsprogramm für den Kultur- und Medienbereich. Und wir haben hier in Deutschlandfunk Kultur auch eine große, intensive Recherche dazu gemacht, wie gerecht oder auch ungerecht diese Gelder verteilt worden sind. Jetzt hat der Bundesrechnungshof scharfe Kritik an Neustart Kultur geübt in einem Bericht für den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags. Dieser Bericht ist zwar noch unveröffentlicht, aber er liegt Deutschlandfunk Kultur trotzdem vor. Mein Kollege Max Kubal konnte ihn schon lesen. Max, was genau kritisiert denn der Bundesrechnungshof?
Eigentlich kritisiert er so ziemlich alles, auf allen Ebenen kritisiert er zumindest, von den Anfängen über die Durchführung bis hin zum Monitoring des Geldes.
Also dann fangen wir doch mal von vorne an und dann der Reihe nach.
Gerne. Also der Bundesrechnungshof wirft der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, das muss einmal in voller Länge sein, kurz BKM, vor, von Anfang an zum Beispiel mit einer politischen Zahl operiert zu haben. Das heißt, die BKM hat den Bedarf des Corona-Hilfsprogramms nicht wirklich geprüft, stattdessen nach der Bewilligung dann einfach das Geld, 1 Milliarde, auf die Programmbausteine verteilt.
Aber ich hatte das so verstanden, dass das auch genau so gedacht war, also dass es eben unbürokratisch und ohne große Prüfungen vergeben wird und eben schnell helfen soll.
Völlig richtig. Und trotzdem ist es ja die Frage, ob man erstmal guckt, wie viel brauchen die Verbände ungefähr und dann das irgendwie zusammenzählt und dann kommt man eben auf 1 Milliarde oder auch auf 2 Milliarden oder ob man eben das eigentlich sein lässt und komplett einfach aus der Luft gegriffen eine Zahl aufruft. Und das wirft zumindest der Bundesrechnungshof der BKM vor, dass diese Prüfung nicht mit der nötigen Sorgfalt durchgeführt worden ist. Ein anderer Punkt, das Geld sei viel zu langsam abgeflossen. Erst im April 2022, als die meisten bundesweiten Corona-Maßnahmen schon aufgehoben worden waren, da war erst weniger als die Hälfte des Geldes tatsächlich ausgezahlt. Und das ist dann problematisch, denn, so wörtlich, Hilfen könnten in der Hochphase der Pandemie nicht rechtzeitig bei den Adressaten angekommen sein. Konjunkturelle Wirkungen könnten nicht rechtzeitig eingetreten sein. Außerdem steige die Gefahr von Mitnahmeeffekten, je zeitversetzter die Mittel zum Ereignis ausgereicht würden.
Und was sagt jetzt das Haus der Kulturstaatsministerin dazu?
Ja, die habe ich natürlich damit konfrontiert und um Stellungnahme gebeten. Die sehen das naturgemäß ganz anders. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Kultur seien viel länger spürbar gewesen als bis April 2022. Auch hätten dann erst Konzertbetreiber, Kinos, Theater überhaupt noch Zeit gebraucht, um sich auf die Öffnungen, die dann anstanden, vorzubereiten. Und Neustadt Kultur sei eben gerade darauf angelegt, das Publikum wieder an Kultur vor Ort heranzuführen.
Aber es ist ja offenbar Fakt, dass das Geld die Kulturschaffenden erst nach und nach erreicht hat.
Ja, absolut. Und noch etwas anderes wird in diesem Zuge kritisiert. Neustadt sei als Rettungs- und Zukunftsprogramm konzipiert worden. Die Rettung aber sei viel zu kurz gekommen. Man hätte etwa die Hälfte des Geldes in Form sogenannter Billigkeitsleistungen ausreichen können. Billigkeitsleistungen, das muss ich kurz erklären, das sind finanzielle Leistungen, die ein Staat zum Ausgleich oder zur Milderung von Schäden gewähren kann, ohne dass man einen Anspruch darauf hätte. Das aber wurde fast nicht gemacht. Stattdessen hat die BKM vor allem in die Zukunft gerichtete Projekte gefördert in Form von sogenannten Zuwendungen.
Und da konnten sich ja dann Künstlerinnen und Künstlergruppen, aber auch eben Unternehmen in so branchenspezifischen Programmen bewerben.
Ja, ganz genau. Und auch daran hat allerdings der Bundesrechnungshof wieder etwas auszusetzen, denn das Programm sei zu kleinteilig angelegt worden. Es ging um nahezu 40 dieser Dach- und Branchenverbände und die haben insgesamt 88 Programmbausteine aufgelegt, so hat es der Bundesrechnungshof ausgerechnet. Und das habe wegen unvermeidbarer administrativer Fixkosten einen überproportionalen Verwaltungsaufwand mit sich gebracht.
Also ein riesiges Programm. Offenbar hat denn da die interne Steuerung wenigstens funktioniert?
Aus Sicht des Rechnungshofes leider auch. Nein, die Behörde habe zu spät entsprechende Strukturen geschaffen. Vorhandene Projektmanagementmethoden seien nicht eingesetzt worden und dann hätten noch nicht mal die Zahlen gestimmt. Also in verschiedenen Tabellen und Listen waren sich widersprechende Zahlen aufgeführt. Der Bundesrechnungshof hat dann nachgefragt, es konnte nicht wirklich aufgeklärt werden. Daher das Urteil, das interne Monitoring der BKM für das Programm Neustadt Kultur ist unzureichend.
Also richtig schlechte Noten.
Ja, kann man so sagen. Und das findet auch Gesine Lötsch von der Partei Die Linke. Die sitzt im Haushaltsausschuss des Bundestages. Für den hat ja der Rechnungshof diesen Bericht geschrieben. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und ja, was soll man sagen? Sie sieht sich in ihrer Kritik an Neustadt Kultur auch bestätigt.
Dieser Bericht sagt ja auch sehr deutlich, dass mit dem Programm Neustadt Kultur quasi ein kleines Strohfeuer entfacht wurde, aber die Kulturwirtschaft nicht auf die nächsten Krisen vorbereitet werden. Und das ist eigentlich die Herausforderung. Mit einmaliger Unterstützung ist ja vielen dauerhaft überhaupt nicht geholfen. Und der andere sehr schwerwiegende und auch sehr richtige Punkt der Kritik ist, dass dieses Programm so komplex oder ich kann nur sagen ineffizient und überkomplex angelegt war mit 88 Programmbausteinen. Und darum ist ja leider von dem Geld viel zu wenig abgeflossen. Die Kultur hätte es verdient gehabt.
Wobei man das mit dem Strohfeuer, das möchte ich noch kurz anfügen, auch anders sehen kann. Denn die Intention war ja zunächst nicht dauerhafte Strukturen zu schaffen, sondern erstmal ein Rettungs- und Zukunftsprogramm durchzuführen.
Gibt es denn auch irgendwas, wofür der Bundesrechnungshof die BKM lobt in diesem Bericht?
Ehrlich gesagt kann ich das nicht entdecken, was gut und richtig lief. Und das gab es aus unserer Sicht ja durchaus. Das wird aber zumindest auf diesen 37 Seiten nicht thematisiert.
Und was sagt das Haus der Kulturstaatsministerin zu dem Ganzen?
Ja, wenn man da einen Strich drunter ziehen will, dann verweist die BKM auf die komplexe Situation zu Beginn und während der Pandemie. Wörtlich heißt es dann, für alle, auch die Behörde, war das nicht nur eine Riesenanstrengung, sondern auch eine Lernerfahrung. Deshalb nehmen wir die Kritik des Bundesrechnungshofs ernst, auch wenn wir in einigen Punkten widersprechen. Und dann wird noch angefügt, man sei gerade dabei, das Programm inhaltlich mit Blick auf seine Wirksamkeit evaluieren zu lassen.
Also offenbar fühlen die sich ein bisschen ungerecht gesehen oder behandelt.
Ja, das Gefühl kann man haben. Aber wie gesagt, Neustadt hatte viel Gutes, hat vielen in der Pandemie ganz akut geholfen. Deshalb war man im Haus der BKM auch, glaube ich, zeitweise zumindest sehr stolz darauf. So stolz, dass man in einem Papier aus dem Oktober 21, das ist bisher auch noch nicht veröffentlicht, etwas geschrieben hat, wonach Neustadt Kultur ein Best-Practice-Beispiel sei. Genau, Best-Practice bei der Zusammenarbeit mit Branchenverbänden und bei der Vergabe von Förderungen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das heute wirklich auch noch so sieht.
Max Kobal war das mit Einblicken in die Kritik des Bundesrechnungshofs am 2 Milliarden Corona-Hilfsprogramm Neustart Kultur. Dankeschön.
Sehr gern.
Wenn in der freien Kulturszene Fördergeld gestrichen wird, kann das schnell existenzbedrohend werden. Deshalb ist in Berlin die Aufregung groß, weil der Senat Kürzungen plant und das für manche Institutionen das ausbedeuten könnte. Etwa für das Kino Cinema Transtopia. Dessen Betreiber haben jetzt einen offenen Brief veröffentlicht, den auch prominente Filmschaffende wie der Regisseur Christoph Hochhäusler oder Berlinale Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek unterschrieben haben. Christian Bernd berichtet.
Ein junges Paar fährt auf dem Mofa durch Kambodschas quirlige Hauptstadt. Der Film Goodbye Phnom Penh erzählt atmosphärisch von einer Liebe zwischen Heimat und Diaspora und ist Teil der südostasiatischen Filmreihe des Berliner Kinos Cinema Transtopia.
Diese Veranstaltung von Wandering Salon, was jetzt übers Jahr verteilt immer wieder in verschiedenen Blöcken lief, das ist sehr gut besucht und da kommt so die gesamte asiatische Community.
Die Filmreihen des Kinos sind oft ausverkauft, so Malve Lippmann, nicht zuletzt deshalb, weil es im Anschluss an die Vorführungen Diskussionen mit den Filmemachern gibt. Lippmann ist künstlerische Leiterin des gemeinnützigen Vereins BIBAC, der 2020 das Cinema Transtopia ins Leben gerufen hat.
Im Januar 2023 sind wir dann umgezogen hier in den Wedding und spielen eben seitdem 5 bis 6 Tage die Woche kuratiertes Programm mit einem Schwerpunkt auf transnationale Narrative.
Das Cinema Transtopia hat sich in wenigen Jahren einen festen Platz in der Berliner Kulturszene erarbeitet. Jetzt ist es in seiner Existenz bedroht. Denn der neue Berliner Senat hat eine Streichung bei der sogenannten Konzeptförderung beschlossen. Diese Kürzung betrifft eine Reihe von Institutionen der freien Kulturszene, wie der Sprecher der Grünen für Kulturfinanzierung im Berliner Abgeordnetenhaus kürzlich im Kulturausschuss erklärte.
Da droht, ich bin selten so dramatisch, ein echter Kahlschlag im Bereich der freien Projekträume und für die bildende Kunst im Bereich der freien Szene in dieser Stadt.
Im Interview sagt Daniel Wesener, warum die sogenannte Konzeptförderung für die freie Szene so wichtig ist.
Wir haben in Berlin verschiedene Förderinstrumente für die Förderung von Kunst und Kultur, gerade auch der freien Szene. Das ist die klassische Projektförderung, die in der Regel nur einjährig erfolgt. Dann gibt es eine sogenannte Basisförderung von 2 Jahren.
Und dann gibt es die 4-jährige langfristige Konzeptförderung für Kunstprojekte.
Wir haben das in unterschiedlichen Sparten, beispielsweise schon seit vielen Jahren im Bereich der Performing Arts, also der freien Theaterschaffenden. Und vor 2 Jahren sollte eine solche 4-jährige Konzeptförderung auch für den Bereich bildende Kunst und hier konkret für die sogenannten freien Projekträume und Initiativen eingeführt werden. Und nach ersten Anlaufschwierigkeiten wurden dann auch für 2023 diese Mittel vergeben. Jetzt soll die Förderung in toto wegfallen.
Diese Kürzung sei verantwortungslos, so Wesener, weil viele Projekte mit dieser angekündigten Förderung bereits geplant hätten. Der schwarz-rote Senat begründet die Kürzung mit finanziellen Engpässen. Der kulturpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Robin Junke.
Wir haben ja in diesem Haushalt die Problematik, dass das Geld endlich ist, wie in den Jahren davor auch. Aber da gab es noch Corona-Hilfen und andere Dinge. Und der Kulturhaushalt hat einen Aufwuchs erfahren. Gleichzeitig sind aber Kostensteigerungen zu verzeichnen für Inflation, also für die ganz normalen Dinge, Energiekosten, aber auch Personalkosten. Deswegen wird es an der einen oder anderen Stelle dazu kommen, dass bestimmte Dinge nicht mehr so finanziert werden können wie in der Vergangenheit.
Wesener warnt davor, gerade bei der freien Szene zu sparen.
Weil das ist quasi der Nährboden, auf dem diese vielfältige und ja auch international gerühmte Berliner Kulturlandschaft steht. Das ist der Nachwuchs. Vor dem Hintergrund kann ich nur appellieren, dass man hier wirklich auch seitens der Regierungskoalition nochmal darüber nachdenkt, ob diese Kürzung wirklich zwingend ist. Ich würde behaupten, bei einem Jahresetat von knapp 1 Milliarde Euro kann 1 Million am Ende auch nicht die Summe sein, wo man zulasten der Kunst und Kultur sagt, die gibt es jetzt nicht.
Zumal es so Wesener in anderen Kulturbereichen auch Erhöhungen gebe. Der neue Senat, sagt Junke, setze in der Kultur andere Schwerpunkte als der vorherige rot-rot-grüne Senat insofern,
dass man sich eben auch mehr der gesamten Kreativszene auch widmen möchte, ohne sich zu fokussieren auf einzelne Akteure, die insbesondere auch in der Innenstadt konzentriert sind, sondern wir wollen natürlich auch versuchen, die gesamte Stadt in den Blick zu nehmen, weil wir auf allen Politikfeldern eigentlich daran arbeiten müssen, dass die Stadt nicht weiter auseinander dividiert wird in Innenstadt und Außenbezirk.
Ein Bericht von Christian Bernd. Und was die Kulturwelt sonst noch so bewegt, das weiß Charlotte Weinreich.
Im Theater halbwegs gut zu essen ist praktisch unmöglich, stellen Christiane Lutz und Egbert Toll in der Süddeutschen Zeitung zum Beginn der Saison fest. Jeder, der sich bei einem Theaterbesuch schon mal trotz knurrenden Magens gegen den Pausensnack entschieden hat, wird ihrem hungrigen Aufschrei zustimmen können. Zur Auswahl stehen dabei oft nur der Schokoriegel, der überteuerte Häppchenteller oder eben der Hunger, heißt es in der Süddeutschen. Sich um hungrige Zuschauer zu kümmern, gehöre aber zur Gastgeberrolle genauso wie alles, das auf der Bühne stattfinde, so Toll und Lutz. Ein perfektes Beispiel für die absurden Dimensionen der Theatergastronomie bietet das Catering der Bayreuther Festspiele. Es trägt den passenden Namen Warnfood und sein Angebot bewerten die AutorInnen folgendermaßen. 7,50 Euro für 2 Stück in der Semmel. Wurst eher blass, Semmel auf Kastaniengröße zusammenknüllbar. Man kann die runterspülen mit Mineralwasser, 0,25 Liter zu 5 Euro, aber Gourmet. Wenn die Theater- und Opernhäuser von dem wegkommen wollen, was die SZ treffend als elitäres Kulturtempel-Image bezeichnet, dann wären angemessene, bezahlbare Snacks für ihr Publikum ein Anfang. Vielleicht nimmt sich ja das Deutsche Theater diese Aufgabe in der neuen Spielzeit an, die jetzt beginnt. Die beiden Eröffnungspremieren unter der neuen Intendantin Iris Laufenberg finden in den Feuilletons mehrfach Erwähnung. Über Weltall, Erde, Mensch, eine Science-Fiction-Stückentwicklung, äußern sich weder die Tageszeitung noch die Süddeutsche Zeitung sonderlich positiv. Anders verhält es sich mit der Inszenierung des MeToo-Monologs Prima Facie, die sich Rüdiger Schaper für den Tagesspiegel angeschaut hat. Mit ihrem Stück über die juristische Behandlung einer Vergewaltigung feierte die australische Drehbuchautorin Susie Miller bereits große Erfolge am Broadway. Das ist eine gute Wahl, schreibt Schaper über die deutsche Erstaufführung in den Kammerspielen des Deutschen Theaters in Berlin. Im Kern geht es bei Prima Facie um eine Anwältin, die alleine vor Gericht steht und ihren Vergewaltiger anzeigt. Ihr Problem dabei ist eines, dass viele Opfer in Vergewaltigungsprozessen haben. Weil nicht genügend Beweise gegen die Täter vorliegen, kommen diese oft straffrei davon. Die Anwältin wird gespielt von Mercy Dorcas Otieno. Über ihre Solo-Performance heißt es im Tagesspiegel: Die österreichisch-nigerianische Schauspielerin wirft sich mit großem empathischen Einsatz in diesen Kampf, der juristisch aussichtslos erscheint, aber aus persönlichen und politischen Gründen geführt werden muss. Die Süddeutsche Zeitung klingt etwas weniger begeistert von der Wahl des, wie Peter Laudenbach es ausdrückt, arg plakativen Texts. Aber auch er gibt zu, Millers MeToo-Stück trifft offenkundig einen Nerv und könnte ein Bühnenhit werden. Zum Schluss noch zu einer Kritik an der Europäischen Kommission, die der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung übt. Mit ihrer Entscheidung, die Einfuhr persönlicher Gegenstände für russische Staatsbürger zu verbieten, mache sich die EU lächerlich, findet er. Konkret ist es Russinnen und Russen, die in der EU ankommen, nicht mehr erlaubt, Autos, Koffer, Handys oder sogar Toilettenpapier einzuführen. Jerofejew räumt ein: Klar, ein Krieg ist nicht die Zeit, um dem Feind Honig ums Maul zu schmieren. Aber, fügt er hinzu, der Gedanke einer kollektiven Schuld des russischen Volkes ist fehlerhaft und perspektivlos. Vergeltung für einen Krieg darf sich nicht in die Hysterie allumfassender Bestrafung verwandeln. Auf die nicht ganz ernst gemeinte Frage seiner Frau, ob ihre Landsleute die Grenze zur EU in Zukunft dann nur noch in Unterwäsche überqueren würden, antwortet Jerofejew mit einer Mischung aus Frust und Ironie. Dieses elende Dokument erlaubt den Russen, alles, was sie am Körper tragen, mitzunehmen. Wenn du einen Mantel mit großen Taschen anhast, kannst du Kosmetik und eine Rolle Klopapier reinstopfen, dir alle deine Ringe an sämtliche 10 Finger stecken und willkommen in Europa.
Charlotte Weinreich war das mit dem Blick in die Feuilletons und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.